Das ist das Rotjacken Audioservice.
Timo, wir haben uns zuletzt vor 3 Jahren unterhalten. Da warst du gerade nach deinem ersten Jahr in Kanada im Sommer wieder zurück in Klagenfurt. Wenn du auf diese 3 Jahre, die seither vergangen sind, zurückblickst, wie sind die für dich verlaufen? Was sind deine Eindrücke, die du auf dem Weg mitgenommen hast?
Ich glaube, diese 3 Jahre waren einerseits schwierig, aber haben mir andererseits auch sehr geholfen, weil ich mich nicht nur als Eishockeyspieler weiterentwickelt habe, sondern glaube ich auch als Mensch. Zum ersten Mal alleine leben, weil in Kanada war ich noch bei einer Gastfamilie. Dadurch habe ich noch Essen auf den Tisch bekommen, jetzt habe ich selber machen müssen. Also ich glaube, dass es auf beiden Seiten meiner Entwicklung sehr geholfen hat. Hätte ich es mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Leider hat man nichts dagegen tun können, weil dann eben Corona passiert ist. Aber wie gesagt, hat mir weitergeholfen und blicke gut auf diese 3 Jahre zurück.
Ein paar Monate nachdem wir gesprochen haben, also im Oktober 2020, bist du gedraftet worden, früh in der 4. Runde von Anaheim. Was für Erinnerungen hast du noch an den Tag? Wie hast du davon erfahren? Das war im Endeffekt dann der erste so aktiver Kontakt mit der National Hockey League.
Ja, wie du sagst, wir haben ein paar Monate davor noch gemeinsam darüber gesprochen und habe vorfreudig darauf hingeschaut. Und dass es dann wirklich passiert ist, war dann ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Wenn ich heute noch zurückdenke, kriege ich noch immer Gänsehaut. Meine Erinnerungen sind eigentlich so, dass ich mit der Wahl von Anaheim eigentlich fast überrascht worden bin, weil es ist immer später geworden am Abend und ich habe auf die Liste geschaut, wer als nächstes picken wird. Und ich glaube, da waren jetzt 10 Picks an dem Zeitpunkt, an dem ich genommen worden bin, wo ich nicht wirklich gedacht habe, dass die nächsten 10 Mannschaften mich nehmen werden, weil meine Gespräche mit ihnen entweder gar nicht passiert sind oder nicht so gut waren, wie erhofft. Dass mir dann Anaheim nimmt, hat mich echt überrascht, da ich nur ein einziges Mal mit ihnen geredet habe und nur eine E-Mail ausgefüllt habe. Der Abend des Drafts war eigentlich lustig, weil wir bei Marco Kasper in der Wohnung am Fernseher den Draft geschaut haben, zusammen mit ihm, meinen Eltern und dem Senna Peters. Da haben wir alle 3 zu dem Zeitpunkt in Rögle in der Nachwuchsmannschaft waren. Und ja, es war einfach ein schöner Abend. Vielleicht auch ein wenig gedämpft dadurch, dass der Senna dann leider nicht gedraftet worden ist. Trotzdem eine Erfahrung und ein Event, das mir bis heute eine Gänsehaut gibt und ich mich immer wieder freue, wenn ich zurückdenke, wie das passiert ist und wie die ganzen Umstände waren.
Du hast schon angesprochen, du warst zu dem Zeitpunkt schon in Rögle. Eigentlich war vorgesehen, du spielst eine weitere Saison in Drummondville, in der Quebec Major Junior Hockey League. Das hat nicht funktioniert, weil nach Kanada Imports nicht mehr einreisen durften. Jetzt ist deine Wahl, also du hast noch Alternativen suchen müssen, deine Wahl ist auf Rögle gefallen. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen, warum bist du nach Schweden gegangen?
Zuerst will ich sagen, dass glaube ich Kanada das mein bestes Eishockey-Jahr, also das beste Eishockey-Jahr meiner Karriere war bis jetzt. Ja, weil es wirklich mir so gut gefallen dort, die ganzen Umstände, die Kultur, die Leute, das war einfach sensationell für mich. Dadurch hat es mich dann extra hart getroffen, als ich dann gehört habe, ich kann nicht einreisen. Leider war das ein langer Prozess. Corona ist passiert, dadurch hat Kanada leider keine Visa ausgestellt für Europäer. Und ich war aber im regen Kontakt mit dem Manager von Drummondville, der hat dann immer wieder gesagt, jede Woche, ja, nächste Woche kann es passieren, dass du endlich kommen kannst. Bis wir dann bei dem Zeitpunkt waren, als sie gesagt haben, sobald du nach Kanada einreist für die Junioren-WM, kannst du in Kanada bleiben. Leider habe ich dann eine Woche davor Corona bekommen und habe dann daheim in Quarantäne gehen müssen und habe dann sowieso nicht einreisen dürfen. Ja, Fabian Hochreger zum Beispiel hat das Privileg gehabt, dass er dann nochmal umgekommen hat können. Ich leider nicht. Aber dann bin ich nach Rögle gekommen. Das war deswegen so, weil der Peter Kasper und der Marco Kasper den Sommer davor in Rögle bzw. diesen Schweden-Trip gemacht haben, dieses Travel-Team, was sie bis heute noch machen. Und dann ist der Marco praktisch oben von den Rögler GMs gescoutet worden und hat dann einen Vertrag oben in der Nachwuchsmannschaft bekommen. Und dadurch, dass ich keinen Ausweg hatte, ich durfte zwar bei der Kampfmannschaft des ECKCS mittrainieren, aber ich habe trotzdem irgendwie einen anderen Weg gesucht, trotzdem noch irgendwie ins Ausland zu kommen. Und dadurch, dass dann der Peter mit den Managern von Rögler in Kontakt war, hat er gefragt, ob sie eventuell in der U20-Mannschaft auch einen Platz für mich hätten, um mich mittrainieren zu lassen. Dann war ich eine Woche oben. Bin praktisch von den Trainern und von den ganzen Angehörigen des Vereins angeschaut worden und bin dann nach einer Woche wieder nach Klagenfurt zurückgekommen. Hab dann auch die Nachricht bekommen, dass ich oben einen Spot in der U20 bekommen könnte und bin dadurch dann oben geblieben und hab dann oben meine Zeit in der U20 verbracht, beziehungsweise auch mit der SL-Mannschaft dann.
Du hast es angesprochen, die Zeit in der U20-Mannschaft war beschränkt, weil eben zum November-Break, glaube ich, war es genau, ist die Meisterschaft dann abgebrochen worden in der schwedischen U20-Liga. Du warst dann, hast mit der Kampfmannschaft trainiert, gespielt, allerdings mit limitierter Eiszeit, warst du 7., 8. Verteidiger in der Kampfmannschaft, bist dann kurzfristig auch noch Mora in die zweite Liga verliehen worden. Das heißt, ich habe es mir angeschaut, du hast von eigentlich Anfang November bis Saisonende nur 80 Minuten Diamond Knights gehabt, insgesamt in beide Mannschaften. Ist das ein bisschen wenig und glaubst du, dass das Jahr halt einfach ein bisschen die Entwicklung gebremst hat? Nach diesem guten Jahr in Kanada, muss man sagen.
Wie du gesagt hast, hat die U20-Saison Ende November gestoppt und dadurch war es auch sehr schwierig für mich, da ich ungefähr 8 Monate keine Spiele hatte. Ende März war mein letztes Spiel, oder Anfang März war mein letztes Spiel in Kanada und dadurch war es schwierig für mich, in meinen Rhythmus wiederzukommen. Dadurch, dass dann die U20 gestoppt hat, hat man dann zu mir gesagt, ich könnte mit der SHL mittrainieren, was ich natürlich gerne angenommen habe. Leider habe ich nicht so viel gespielt, da ich nur 7. Verteidiger war, habe aber trotzdem viel mitgenommen. Also ich würde es nicht als Karriere gebremst oder meine Entwicklung gebremst ansehen, da ich extrem viel Zeit auf dem Eis verbracht habe, im Training wie auch nach den Trainings, da man in Schweden dann immer sehr viel Zeit freies Eis hat. Ich habe mit Weltklasse-Spielern am Eis stehen dürfen, wie Moritz Heider, Reggie Linas, von denen habe ich viel lernen können. Und dadurch denke ich, dass ich einfach an gewissen Sachen bzw. Dingen arbeiten habe können, an denen ich jetzt nicht arbeiten hätte können, wenn die Saison ganz normal vorangegangen wäre. Und deswegen glaube ich nicht, dass es mich gebremst hat. Wie du gesagt hast, habe ich auch die 3 Spiele in Mora gehabt, die mir sehr gut gefallen haben, weil ich dann endlich wieder gedacht habe, so, jetzt bekomme ich endlich wieder Spiele. Leider waren es dann nur 3, da Mora mich jetzt nicht für einen Leihvertrag unterschreiben wollte, da das Risiko zu hoch war, dass Rögle mich jederzeit zurückrufen kann. Und dadurch haben sie das leider auch abgelehnt. Waren doch zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nach den 3 Spielen recht zufrieden mit mir. Und bin dadurch nach Rögle zurückgekehrt und habe dann dort meine Zeit mit der SHL-Mannschaft wieder weiter verbracht, bis das Ende der Saison gekommen ist und wir dann leider im Finale verloren haben.
Die letzten 2 Jahre hast du jetzt bei OIK gespielt in Stockholm, auch 2. schwedische Liga. Wie kann man sich das Eishockey dort vorstellen? SHL sieht man ein bisschen, die SHL-Club sieht man in der CHL. Von der Hockey als Svenskan weiß man in Österreich ein bisschen weniger. Wie kann man sich das Eishockey dort vorstellen und was nimmst du für Erfahrungen aus diesen 2 Jahren in Stockholm mit?
Ich wurde dann vor 2 Jahren noch AEK Stockholm verliehen. Dadurch, dass der alte Nachwuchschef von Rögle den Managerspot in AEK übernommen hat. Dadurch war der Kontakt zwischen Rögle und AEK da und mir hat man dann versprochen, dass falls ich es nicht in die Top 6 der SHL-Mannschaft in Rögle schaffen sollte, ich verliehen werde nach AEK, damit ich wenigstens wieder Spielpraxis bekomme und wieder in meinen Rhythmus hineinkomme. Auf diese 2 Jahre blicke ich so zurück, dass es viele Ups und Downs gegeben hat. Grundsätzlich waren es 2 gute Jahre für mich, leider auch manchmal mit Verletzungen geplagt, aber trotzdem eigentlich, glaube ich, auf rund 80 Partien gekommen, wieder viel Erfahrung gesammelt. Die Svenskan ist eine recht schnelle Liga, es ist eine Erwachsenenliga, dadurch war der Unterschied zu Kanada recht groß. Dadurch, dass ich mit Rögle mittrainieren konnte, konnte ich mich schon ein wenig an das Erwachsenentempo anpassen. Im Unterschied zur SHL hat die Svenskan weniger System, die Spieler fahren mehr drauf, ich würde sagen ein wenig mehr körperbetont als die SHL. Und ja, wie gesagt, das ist eine Männerliga, dadurch es spielen ausgezeichnete Spieler in dieser Liga, wie zum Beispiel Krüger, der jahrelang mit den Chicago Blackhawks verbracht hat, auch SHL gespielt hat, aber auch in der Schweiz gespielt hat. Also man darf diese Liga nicht schlechter reden, als sie ist. Und wenn man meistens daran denkt, dass man nur in der Svenskan spielt, das ist auch mir passiert, dass man sie vielleicht ein wenig schlechter redet, als sie ist. Aber nach dem ersten Spiel habe ich sofort erkannt, dass sie eine ausgezeichnete Liga ist und mich, glaube ich, auf meinem Werdegang gut darauf vorbereitet hat, was jetzt in der Zukunft kommen wird.
Du hast über ein paar Verletzungen über kleinere gesprochen in den 2 Jahren in Stockholm. Auch am Ende der Saison letztes Jahr kleine Blessuren noch auskuriert, bis erst ins 4. Teamcamp eingerückt, dann aber eigentlich durchmarschiert durch die weiteren Camps bis zur WM, Fixplatz im Kader, 1. AWM mit dem Team Austria, Klassenerhalt geschafft nach einer insgesamt guten WM für die Mannschaft. Am Ende war ein bisschen Zittern dabei, was nicht nötig gewesen wäre, aber glaube ich, insgesamt war man in Österreich sehr zufrieden mit dem WM-Turnier. Was hast du aus deiner ersten IIHF-A-Weltmeisterschaft mitgenommen für dich?
Leider zog ich mir am Ende der Eisvenskan-Saison eine Fußverletzung zu, die aber Gott sei Dank nicht so schlimm war, dass ich die Weltmeisterschaft verpasste. Als es passiert ist, hatte ich aber großen Kontakt mit Roger Bader und er hat fast wöchentlich angerufen, wie es mir geht und ob ich zum nächsten WM-Camp kommen könnte. Ganz sicher war ich nicht, wann ich genau einrücken könnte. Ich habe gehofft, dass es früher passiert, als es dann doch schlussendlich passiert ist. Mein erstes WM-Camp war dann in Kapfenberg. Dort habe ich dann alle wieder getroffen, die bereits durch mehrere Wochen der Nationalteam-Vorbereitung gegangen sind. Habe mich dann, glaube ich, relativ schnell wieder eingefügt und bin schnell wieder auf mein Niveau oder auch Level des Spielens zurückgekommen. Und durch das Vertrauen des Trainerstabs, aber auch von Roger Bader, bin ich dann Gott sei Dank immer von Tag zu Tag gewachsen und konnte dann schlussendlich meinen Platz für die WM sichern. Die WM an sich war super. Es war meine erste WM, dabei dann gleich eine AWM. Das ist natürlich ein ausgezeichnetes Erlebnis für einen jungen Spieler. Wir waren allgemein relativ viele junge Spieler dabei, die auch entweder nur eine oder zwei WMs bisher gespielt haben. Und dadurch war es dann für alle etwas Schönes, für die Jungen eine neue Erfahrung, für die Älteren, die Jungen ein bisschen einzuweisen. Aber war eine ausgezeichnete Erfahrung. Wie gesagt, war es dann schlussendlich leider nur der Klassenerhalt. Gott sei Dank, leider kann man in eine Perspektive setzen, wie man will. Aber ich glaube, wir hatten eine extrem gute Mannschaft, wir hatten eine gute Chemie in der Kabine. Jeder hat sich gefreut, wenn etwas Gutes passiert ist. Und es war einfach toll, mit diesen Leuten, mit diesem Trainerstab, diese Erfahrung zu machen. Und ja, ich glaube, auch selbst gesehen bin ich von Spiel zu Spiel besser geworden. Am Schluss habe ich selbst ein bisschen gezittert bei der Ungarn-Partie. Aber Gott sei Dank haben wir es drüber bekommen und haben dann den Klassenerhalt geschafft und freuen uns auf Prag nächstes Jahr.
Schon vor der WM, nämlich glaube ich am 31. März war es, ist für allgemein recht überraschend dein Transferrecht in der NHL von Anaheim nach Pittsburgh getradet worden. War das für dich auch überraschend? Und hat dir das jetzt nach insgesamt 3 Jahren in Schweden eine neue Nordamerika-Perspektive auch verschafft oder verliehen?
Ja, es war auch für mich sehr überraschend. Eines Abends sind meine Freundin und ich in die Stadt von Stockholm gegangen und auf einmal bekomme ich einen Anruf von Peter Kasper, habe ihn leider nicht entgegennehmen können. Habe ihm geschrieben, ich rufe ihn gleich zurück. Auf einmal schreibt er mir eine WhatsApp und sagt, ja, sei nicht überrascht, wenn du in ein paar Stunden siehst, dass deine Rechte von Anaheim nach Pittsburgh getradet worden sind. Und dann ist mein Herz auf einmal stehen geblieben. Mit Anaheim war dann der Kontakt zum Ende hin, beziehungsweise die Zukunftsplanung nicht sehr klar. Und dadurch haben dann meine Agenten gesagt, wir fragen einmal in der Liga herum, ob jemand anderes, eine andere Mannschaft interessiert wäre. Und dadurch hat sich dann Pittsburgh gemeldet. Diese paar Stunden, die dann vergangen sind, waren recht aufregend, weil ich nicht wirklich gewusst habe, ob was passiert. Doch als ich dann auf einmal auf Instagram geschaut habe und mir die Pittsburgh Penguins Folgen angefangen haben, habe ich gewusst, ja, das wird wohl das Zeichen sein, dass jetzt die Rechte getradet worden sind. Und so war es dann auch. Dann habe ich einige Anrufe bekommen von dem Management von Pittsburgh, aber auch von dem Development Staff und habe mich natürlich irrsinnig gefreut, dadurch, dass es nicht nur gezeigt hat, dass sie mich wollen, sondern auch, dass sie Potenzial in mir sehen, dass sie mich traden, da ich ja doch schon am Ende meiner Möglichkeiten eines Entry-Level-Vertrags zu unterschreiben bin. Und dadurch hat mich das natürlich extrem gefreut, dass sie da dass sie das Potenzial in mir sehen und dadurch ist mehr Hoffnung für mich aufgekommen. Grundsätzlich habe ich mir einfach gedacht, es ist eine neue Chance, eine neue Möglichkeit, mich zu beweisen. Startet alles nochmal von Anfang und ja, habe mich einfach auf die Challenge gefreut. Leider ist dann 2 Wochen später das passiert, was eigentlich das größere Problem an der ganzen Geschichte wieder war, dass Pittsburgh nicht in die Playoffs geschafft hat. Dadurch haben sie den Manager, Assistant Manager und Head of Hockey Operations gefeuert. Also buchstäblich die Leute, die mich eigentlich in der Organisation haben wollten, sind gefeuert worden. Und dadurch bin ich dann leider wieder 2 bis 3 Monate im Sommer nur trainieren gegangen, ohne zu wissen, wo ich nächstes Jahr sein werde.
Vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern, die mit der NHL und ihrem Regelwerk nicht so vertraut sind, kurz zur Erklärung. Wenn ein Spieler gedraftet wird, hat der Verein, der ihn draftet, für eine gewisse Anzahl an Jahren das Vorrecht und als einziger Club das Recht, ihn unter Vertrag zu nehmen, ihn mit einem Entry-Level-Kontrakt unter Vertrag zu nehmen. Und genau dieses Recht ist beim Timo Nichol jetzt von Anaheim nach Pittsburgh gewandert. Das heißt, die Pittsburgh Penguins haben jetzt ein Jahr Zeit, also bis nächsten Sommer, Sommer 24 Zeit, den Timo Nichol unter Vertrag zu nehmen. Unter Vertrag stehen tut der Timo derzeit aber beim Farmteam der Pittsburgh Penguins in der American Hockey League, AHL, den Wilkes-Barre Scranton Penguins. Dort wirst du spielen, davor geht es aber zu den Pittsburgh Penguins ins Camp. Wie schauen denn die nächsten Wochen aus?
Ich fliege diesen Samstag bereits nach Pittsburgh, werde dort einige Tage verbringen, bis wir nach Buffalo fahren. Dort beginnt dann dieses Rookie Camp. Dort werden dann die ganzen jungen Prospects oder auch Zukunftshoffnungen von Pittsburgh eingeladen, um sich mit anderen Prospects und anderen Rookie-Mannschaften, anderer NHL-Mannschaften zu messen. Wie gesagt, fahren wir nach Buffalo, spielen dort gegen die Buffalo Sabres, Boston Bruins, aber auch die Ottawa Senators. Und je nachdem, wie meine Leistung dort sein wird, wird dann weiter entschieden, ob ich dann noch ins Main Camp von den Pittsburgh Penguins eingeladen werde. Also ins Camp mit Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Crystal Tang, Erik Karlsson. Und dadurch ist dann der Ansporn für dieses Camp noch einmal etwas größer, da meine Leistung dann mir auch wieder eine neue Möglichkeit bescheren könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, werde ich sofort nach Wilkes-Barre Scranton fahren, um dort dann zu warten, bis das AHL-Camp losgeht. Wilkes-Barre ist ungefähr 5,5 Stunden Autofahrt von Pittsburgh entfernt. Und sollte ich jedoch in das Main-Camp eingeladen werden von Pittsburgh, verbringe ich meine Zeit so lange dort, bis ich entweder gecuttet werde oder in den NHL-Kader komme. Also kommt alles nur noch auf die Leistung an in den nächsten paar Wochen. Und dann werde ich den Start in der AHL hoffentlich genießen. Und ja, ich blicke bereits ein wenig nervös, aber auch schon mit großer Vorfreude auf diese paar nächsten Wochen.
Vorbereitet auf diese Camps bist du gut. Du warst seit Anfang August jetzt auch mit der Kampfmannschaft des ECKAC am Eis, zweimal die Woche in der Regel. Was nimmst du aus der Zeit mit? War das ein guter Weg, dich auf die Herausforderungen, die jetzt unmittelbar in Nordamerika auf dich warten, vorzubereiten?
Ich habe den ganzen Sommer viel in der Kraftkammer verbracht, in den letzten paar Wochen auch sehr viel am Eis. Individuell mit Peter Kasper, Marco Kasper, aber auch extrem viel mit der Kampfmannschaft des ECKCs, für was ich auch sehr dankbar bin. Ich stehe in einem sehr guten Verhältnis mit Kirk Fury, da er bereits mein Trainer vor einigen Jahren und für einige Jahre war. Dave Fischer war bereits mein Verteidigungspartner in meinem ersten Turnier in Zwolen vor einigen Jahren, da ich Gott sei Dank das Vertrauen von Petri Matikainen bekommen habe. Und nun haben beide gesagt, dass ich mit der ersten Kampfmannschaft mittrainieren kann. Oft ist es so, dass man sagt, warum trainiert man nicht selbst, warum trainiert man nicht individuell? Ich denke jedoch, dass man am besten auf Vordermann kommt, beziehungsweise auch für gewisse Camps, so wie sie jetzt bei mir anstehen, einfach sich am besten darauf vorbereitet, wenn man mit einer Mannschaft mittrainiert, dieses Mannschaftsgefüge hat. Man spielt oft 5 gegen 5 und dadurch kann man sich perfekt auf diese Camps vorbereiten. Dies kann man nicht, wenn man nur zu zweit oder allein auf dem Eis steht. Und dadurch hat mir dieses Mannschaftstraining über die letzten paar Wochen extremst geholfen. Und wie gesagt, ich bin dem ECKC sehr dankbar, dass das funktioniert hat und ich dabei sein durfte.
Für dich geht es jetzt am Samstag, wie du es gesagt hast, in die USA. Die vielen Aufgaben, die dort warten auf dich. Es wird dein fünftes Jahr hintereinander im Ausland, weg von Klagenfurt, weg von der Familie. Was verbindet dich dennoch noch mit deiner Heimatstadt? Und gibt es vielleicht sogar irgendwas, was du auch, egal wo du im Ausland gerade bist, nicht missen möchtest an Klagenfurt?
Ja, wie du sagst, ich bin jetzt meine fünfte Saison im Ausland. 90% des Jahres bin ich nicht zu Hause. Dadurch genieße ich es immer im Sommer wieder dort zu sein. Man ist viel weg, auch unter dem Jahr, in der Saison ist man auch viel weg von der Stadt, in der man lebt, in der man spielt, in der man trainiert. Und dadurch ist es für mich ein Heimkehren, wenn ich im Sommer wieder zurück nach Klagenfurt kommen darf. Was mich da auf jeden Fall haltet, ist meine Familie, aber auch meine Freunde, meine Kindheitsfreunde, meine engsten Bekannten sind alle da. Und naja, was gibt es Schöneres als einen heißen Sommer in Klagenfurt, wenn das Wasser des Wörthers ist, kalt ist als Abkühlung. Es gibt so viele Aktivitäten, die man da machen kann, aber auch das Training, die Infrastruktur in Klagenfurt ist für jeden Sportler, glaube ich, sensationell. Und ja, wie gesagt, einfach meine Kontakte sind da, alles, was ich liebe, was ich brauche, ist in Klagenfurt. Dadurch ist es immer wieder schön, nach einer langen Saison heimzukommen, einfach einmal abschalten zu können. Und es ist einfach wieder schön, sich zu resetten in der Umgebung, die am bekanntesten ist und in der man sich einfach wohlfühlt. wenn ich unter der Saison weg bin, was ich am meisten misse von Klagenfurt, ist dann wahrscheinlich doch am ehesten noch die Familie, die Freunde. Gott sei Dank sind wir in einem Zeitalter, wo man FaceTimen kann, man sieht die andere Person, man kann schreiben tagtäglich zu jedem Zeitpunkt. Aber auch den KC verfolge ich die ganze Zeit, wenn es diesen Livestream gibt, bin ich mir auch nicht zu schade, manchmal 2 Euro zu zahlen, um zu schauen. Einfach Klagenfurt, da ist das Gesamtpaket für mich und ich freue mich immer extremst, wenn ich wieder da bin.
Wunderbar, dann sage ich danke für deine Zeit. Viel, viel Erfolg von allen hier beim KHC für die Aufgaben in Nordamerika jetzt und dass alles so ausgeht. Und wir werden natürlich dich intensiv weiterverfolgen und drücken dir alle Daumen. Danke, Timo.
Das war das Rotjacken-Audioservice.